Gerade bei dem Thema Fruchtbarkeit spielt halt die Schilddrüse eine ganz große Rolle, weil halt da auch zum Beispiel der Eisprung von einer guten Schilddrüsenfunktion wichtig ist, die Eizellreifung. Und man hat festgestellt, dass schätzungsweise 10% der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben.
Und in der Schwangerschaft ist das auch weiterhin wichtig. Wieso?
Genau, gerade in der Schwangerschaft ist es wichtig, auf die Hormone der Schilddrüse zu achten bzw. sie zu kontrollieren. Denn die meisten kennen ja, wenn sie zum Beispiel so einen Schwangerschaftstest gemacht haben, ja, dass dort das Hormon HCG einfach abgekürzt eine wichtige Rolle spielt. Das ist das, was in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft ausgeschüttet wird und auch für den Erhalt der Schwangerschaft ganz wichtig ist.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. In dieser Podcast-Episode sprechen wir über den Kinderwunsch und die Schwangerschaft und was das mit der Schilddrüse zu tun hat. Wer nämlich nach 6 Monaten Kinderwunsch noch nicht schwanger ist, sollte auf jeden Fall auch die Schilddrüse untersuchen lassen. Denn die könnte eine der Ursachen dafür sein. Weshalb die Schilddrüse eine entscheidende Rolle für die Fruchtbarkeit und damit für die Möglichkeit, schwanger zu werden, spielt und weshalb bei einem Ungleichgewicht der Hormone, zum Beispiel durch eine Schilddrüsenunterfunktion, die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sinkt, welches die optimalen Schilddrüsenwerte für eine Schwangerschaft sind und wie man die beeinflussen kann und was du auch ernährungstechnisch dafür tun kannst, erfährst du hier. Mein heutiger Gast ist Mona Pulev. Sie ist seit 10 Jahren als von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifizierte Ernährungsberaterin tätig. In ihrer Praxis betreut sie aus ganzheitlicher Sicht Menschen mit ernährungsabhängigen Erkrankungen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Schwangerschaft und Stillzeit, auf Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel Hashimoto, Diabetes, vegane Ernährung und Allergien und Unverträglichkeiten. Sie gibt regelmäßig Vorträge auf großen Events und ist in Fernseh- und Radioshows zu Gast. Zusätzlich berät sie Unternehmen, wie sie ihr Arbeitsklima nachhaltig verbessern können. Und außerdem ist sie Mutter eines kleinen Sohnes. Hallo, liebe Mona.
Hallo, guten Morgen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, super. Dann schießen wir mal los. Warum ist eine ausgeglichene Schilddrüsenfunktion bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft eigentlich so wichtig?
Die Schilddrüse spielt halt im gesamten Stoffwechsel eine Rolle. Das heißt, es ist egal, ob es unsere Verdauung ist, ob es unsere Konzentration und Stimmung ist oder halt auch schöne Haut, Haare und Nägel. Gerade bei dem Thema Fruchtbarkeit spielt halt die Schilddrüse eine ganz große Rolle, weil halt da auch zum Beispiel der Eisprung von einer guten Schilddrüsenfunktion wichtig ist, die Eizellreifung. Und man hat festgestellt, dass schätzungsweise 10% der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben.
Und in der Schwangerschaft ist das auch weiterhin wichtig. Wieso?
Genau, gerade in der Schwangerschaft ist es wichtig, auf die Hormone der Schilddrüse zu achten bzw. sie zu kontrollieren. Denn die meisten kennen ja, wenn sie zum Beispiel so einen Schwangerschaftstest gemacht haben, ja, dass dort das Hormon HCG einfach abgekürzt eine wichtige Rolle spielt. Das ist das, was in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft ausgeschüttet wird und auch für den Erhalt der Schwangerschaft ganz wichtig ist. Und dieses HCG-Hormon hat auch die Funktion beziehungsweise die Aufgabe, die Schilddrüsenrezeptoren, sagt man dazu, zu stimulieren. Und so können halt die Schilddrüsenhormone raufgehen und runtergehen. Und gerade Frauen, die vielleicht auch schon Schilddrüsenprobleme haben und Schilddrüsenhormone einnehmen, müssen da ganz vorsichtig sein, weil dann können sie nämlich schnell mal in eine Unterfunktion oder in eine Überfunktion der Schilddrüse reinkommen.
Das heißt, das sollte man unbedingt vorher wissen und feststellen, ob man eine Unter- oder Überfunktion hat. Und auch schon bei Kinderwunsch dann dementsprechend darauf einwirken, dass die Schilddrüsenwerte eingepegelt werden, ja?
Ja, genau, denn viele wissen tatsächlich nicht, und diese Erfahrung mache ich auch mit den Frauen und auch mit den Männern, weil die Männer spielen da auch eine Rolle, die haben ja auch eine Schilddrüse. Und da spielt die Schilddrüse auch eine Rolle bei der Spermienproduktion oder Spermienqualität. Aber viele Frauen versuchen es wirklich über Monate hinaus und es funktioniert nicht. Und da, und das ärgert mich halt auch sehr oft, ist halt so, dass die Schilddrüsen-Normwerte von vielen Ärzten und auch Frauenärzten nicht richtig interpretiert werden. Und da halt Frauen schon oft mit einer beginnenden, das nennt sich latent, mit einer beginnenden Schilddrüsenunterfunktion schon haben, aufgrund manchmal von Nährstoffmängel, und so halt nicht schwanger werden können. Und deshalb ist so, dass erst wenn die Frauen dann schwanger werden, in den ersten 8 Wochen der Schwangerschaft so routinemäßig die Schilddrüse untersucht wird und dann auch erst anhand einer Ultraschalluntersuchung. Und wenn die per Ultraschall zum Beispiel sehen, okay, die Schilddrüse ist vielleicht vergrößert, dann machen die eine Blutuntersuchung mit den relevanten Parametern. Und da wurde oft festgestellt, dass die Frauen tatsächlich eine Unterfunktion haben oder dass ein ganz, ganz wichtiger Wert für die Schilddrüse, der nennt sich abgekürzt TSH, zu hoch ist. Und deshalb können diese Frauen da nicht schwanger werden.
Wie sollte denn dieser TSH-Wert optimalerweise sein, um schwanger werden zu können und dann diese Schwangerschaft auch zu halten?
Da muss man vorher erstmal wissen, okay, was sind denn überhaupt so die Normwerte? Und was halt Normwerte anbetrifft, ist auch wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel, wenn Labore diese Normwerte ausgeben oder auch berechnen, oft das Blut von nicht unbedingt sehr viel gesunden Menschen dort in diesem Labor ankommt. Aber trotzdem gibt es einen Bereich für diesen TSH, der liegt so bei 0,4 bis 4,2. Sehr, sehr, sehr veraltet. Es gibt viele Labore, die haben diesen Norm schon reduziert auf 0,4 bis 2,5. Und man sagt, für eine gute Schwangerschaft, Voraussetzung, damit man schwanger wird, sollte der TSH-Spiegel zwischen 1 und 2,5 liegen.
Und ist das denn häufig so, dass der in diesem Bereich liegt? Oder wie häufig passiert es, dass man da wirklich erstmal drauf einwirken muss?
Das ist tatsächlich oft so, dass der TSH bei den Frauen eher so über 2,5 bis sogar 3,5 liegt. Und solange der halt unter 4,2 ist, sagen ja dann die Ärzte, es ist alles okay. Mhm. Die gehen halt da nicht drauf ein, vor allem wenn nicht in der Familie vielleicht auch schon Schilddrüsenprobleme, ne, gibt bei Geschwister oder Eltern und so weiter. Und wenn es aber halt darum geht, diesen TSH-Spiegel zu optimieren, schaut man immer erst einmal wirklich, okay, wie sehen denn die anderen Schilddrüsenwerte überhaupt aus? Also wirklich die Hormone der Schilddrüse selbst. Und dann sagt man so, vielleicht braucht diese Frau jetzt eine Hormondosis, um halt den TSH-Spiegel zu reduzieren. Und in diesem Fall schauen sich die Ärzte dann halt eben auch sogenannte Schilddrüsenantikörper an, um zu gucken, ob nicht vielleicht eine Autoimmunerkrankung noch hinter der Schilddrüsenstörung liegt. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass halt, wenn der TSH über 2,5 bis 4,2 liegt, viele Ärzte da am Anfang nicht drauf eingehen. Erst, wenn die Paare schon mehrere Monate oder sogar Jahre versuchen, schwanger zu werden.
Okay, das heißt, dass wenn man das feststellt, okay, die Ärzte sind da vielleicht ein bisschen flexibler, aber vielleicht, genau, geht man nochmal zu einem anderen Experten, einer anderen Expertin, vielleicht zu dir, zu einer Ernährungsberatung oder vielleicht auch ins Kinderwunschzentrum. Ich glaube, da wird da auch noch mal mehr drauf geachtet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch nicht so, dass zum Beispiel die Frauenärzte da überhaupt nicht drauf eingehen, sondern da ist der erste Step meistens, okay, wie lange versucht ihr schon, schwanger zu werden? War vielleicht schon mal eine Schwangerschaft da und es kam vielleicht zu Fehlgeburt oder so? Das heißt, es wird erst einmal so ein bisschen geschaut, ob es auf natürlichem Wege geht und wenn nicht, was die Ursachen sein können. Und dann wird dann tatsächlich dann die Schilddrüse der Frau untersucht. Ich sage immer, die Schilddrüse des Mannes sollte auch untersucht werden, aber als erstes halt eben bei der Frau und dann schaut man, wie ist denn der TSH-Spiegel. Wenn der auffällig ist, dann schauen sie sich noch die anderen Schilddrüsenhormone an, nämlich abgekürzt das T4 und das T3. Und dann schaut man, okay, muss man jetzt mit Hormonen arbeiten oder nicht? Aus meiner eigenen Erfahrung ist das so, dass ich auch ja eine Schilddrüsenunterfunktion habe und auch die Autoimmunerkrankung Hashimoto. Und mein TSH musste runterkommen auf tatsächlich 1, damit es bei mir klappt mit der
Aha, okay,
Schwangerschaft. Und
ja.
das wurde tatsächlich auch in einer Kinderwunschklinik festgestellt.
Das muss man auch wirklich erstmal wissen. Und wie ist es denn, in welchem Bereich sagt man denn, okay, ich muss jetzt zusätzliche Hormone einnehmen oder was kann ich auch durch meine Ernährung beeinflussen?
Da hängt es tatsächlich vom TSH-Spiegel ab, dass man schaut, okay, wo ist denn der TSH-Spiegel? Wenn der tatsächlich über diese 4,2 liegt, dann muss man auf jeden Fall schon anfangen mit Schilddrüsenhormongabe und das bespricht man am besten dann mit dem behandelnden Arzt oder mit der Ärztin, um zu schauen, wie hoch die Dosis sein sollte. Wenn der TSH so zwischen 2,5 und 4,2 liegt, schauen sich die Ärzte zum Beispiel nochmal an, ob diese Antikörper der Schilddrüse erhöht sind, die eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel zeigt. Und dann wird auch nochmal mit Schilddrüsenhormonen gearbeitet. Und wenn dann halt eben die Schilddrüsenwerte optimal sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei 1 bis 2,5, dann kann man sagen, okay, trotzdem brauche ich gewisse Nährstoffe für die Schilddrüse, wie zum Beispiel Jod, das kennt jeder, Selen, aber auch Eisen oder auch Magnesium, Vitamin A, Omega-3-Fettsäuren. Und dann kann man über die Nährstoffe, Zufuhr durch die Nahrung und auch Ergänzung dafür sorgen, dass die Schilddrüse gut arbeitet. In der Praxis bei mir arbeite ich mit den Frauen so, wenn die mit Blutbildern zu mir kommen und da ist zum Beispiel der TSH-Spiegel über 2,5, dann empfehle ich tatsächlich auch, den Jodstatus zu messen über Urin, die anderen Nährstoffe auch nochmal über Blut sich anzuschauen und dann gegebenenfalls zu ergänzen oder halt über die Ernährung den TSH-Spiegel runterzuholen. Und wenn das innerhalb von 6 Monaten nicht funktioniert, also der TSH nicht runtergeht, dann halt mit Hormonen zu arbeiten.
Du sagst immer runter. Ist es nicht manchmal auch notwendig, den zu steigern, den Spiegel?
Wenn eine Schilddrüsenüberfunktion
Ja.
tatsächlich da ist, das heißt, da ist dann dieser TSH-Spiegel wirklich unter 1. Allerdings, alles ab 0,4 ist ja auch in diesem Normbereich. Das heißt, da muss dann der TSH schon unter 0,4 sein, dass diese Überfunktion der Schilddrüse auch diagnostiziert wird. Das merken die Frauen, wenn sie eine Überfunktion haben, genauso wie eine Unterfunktion.
Woran merke ich das? Ja.
Die Überfunktion merkt man an Herzrasen, an extremen Haarausfall, an sehr viel Schwitzen, an, dass die Verdauung sehr, sehr, sehr beschleunigt ist. Aber die haben oft Durchfälle, die nehmen sehr stark ab. Oder was auch ganz typisch ist, dass die Augen so richtig vergrößert werden, wie so Glubschaugen, sagt man dazu.
Ah, okay.
Ja, das heißt, da hat man auf jeden Fall mit einer Überfunktion und wenn jemand in der Familie zu Überfunktionen neigt oder eine Schilddrüsenüberfunktion hat, sollte man das auf jeden Fall testen. Viel häufiger aufgrund der zum Beispiel Nährstoffmängel ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die sich bemerkbar macht als erstes mit Müdigkeit, starker Müdigkeit, auch Haarausfall, trockene Haare, trockene Haut, dünner werdende Haare. Ganz typisch ist zum Beispiel auch, dass die Augenbrauen im letzten Drittel abfallen, Verdauungsprobleme wie Verstopfung, ja, hohe Cholesterinwerte sind da auch ganz typisch und auch Zyklusbeschwerden. Das heißt, kurze, lange Perioden, Krämpfe, ja, das alles ist auch auf die Schilddrüse zurückzuführen.
Mhm. Ja, ich wollte nochmal zurück auf das Jod zu sprechen kommen. Reicht das vielleicht auch, dass ich einfach Salz mit Jod zuführe in manchen Fällen?
Ich finde jodiertes Speisesalz nicht optimal für die Zufuhr von Jod. Weil wenn wir uns mal anschauen, welche Lebensmittel natürlich Jod enthalten, wie zum Beispiel Bioseefisch, ne, Wildlachs, also Fisch von, also fettreicher Fisch aus Kaltwasser, ist das so, dass der Fisch neben dem Jod auch sogenannte andere Nährstoffe, also Kofaktoren hat, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Magnesium. Und wenn es um die Aufnahme von Jod geht, brauchen wir zwei Formen von Jod. Einmal das Kaliumjodid und einmal das elementare Jod. Und wenn wir dann Jod in dieser natürlichen Form aufnehmen, über das elementare Jod, Kaliumjodid und die Kofaktoren, dann haben wir die beste Aufnahme in unseren Zellen. Und ganz viele wissen gar nicht, dass Jod zwar für die Schilddrüse ganz wichtig ist. Ohne Jod gibt es keine Schilddrüsenhormone. Ja? Aber auch die Eierstöcke brauchen Jod für eine richtige Östrogen- und Progesteronproduktion. Und auch die Brustdrüsen brauchen Jod. Und auch unser Gehirn braucht Jod. Das heißt, wenn Frauen Schilddrüsenprobleme haben und oft das Jod weglassen über Fisch oder auch über Salz, weil Jod über die Nahrungskette ist es auch zum Beispiel in Milchprodukten oder in Eiern oder sowas drin, und die das dann komplett weglassen, dann haben die nicht nur weiterhin mit der Schilddrüse ein Problem, sondern auch mit zum Beispiel Zysten in den Eierstöcken oder halt eben auch in den Brüsten, aber auch das Thema Fruchtbarkeit ist dann auch reduziert. Daher ist wichtig, Jod über die Nahrung gut zuzuführen. Und wenn man dann zum Beispiel kein Fisch isst, dann mache ich das auch, Jod zu ergänzen, am besten aus einer Alge namens Kelp, weil da haben wir alle Jodformen und halt eben auch die Kofaktoren dabei.
Ja, genau. Gut, dass du das ansprichst, weil es gibt ja auch viele, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und da ist es ja, ne, mit dem Seelachs oder auch mit den Eiern dann nicht so angesagt. Also das würde auch ausreichen, wenn man diese Algen zum Beispiel in Form von Tabletten oder Pulver, wie nimmt man das auf, wenn man die zu sich nimmt?
Ja, die kann man tatsächlich entweder verkapselt aufnehmen. Viele, die sich vegan zum Beispiel ernähren, greifen auch zu Nori-Algen. Weil Nori-Algen haben auch gut Jod, weil bei Algen muss man halt generell aufpassen, dass der Jodgehalt nicht zu hoch ist. Aber Nori-Algen zum Beispiel haben eine richtig gute Menge an Jod, Kelp-Algen, und die kann man dann, Kelp kann man gut ergänzen in Kapselform. Nori-Algen gibt's auch als Flocken und die kann man wie Salz verwenden. Braucht man noch gar nicht viel und dann kann man damit halt eben auch gut kochen. Kelp zum Beispiel gibt's auch in so Flockenform, die man dann auch gut zum Würzen zum Beispiel benutzen kann. Ich persönlich habe es gerne in ergänzender Form, weil ich halt diesen Algennachgeschmack nicht so mag, ja. Aber so ist es halt auch, ne, das ist dann noch wichtig. Und was ich in der Praxis auch oft die Erfahrung habe, ist, dass wenn Frauen gerade schwanger sind und Schilddrüsenprobleme haben, wie eine Unterfunktion oder auch die Autoimmunerkrankung Hashimoto oder Morbus Basedow, dass die dann Angst haben, Jod zu ergänzen. Und in der Schwangerschaft brauchen wir viel Jod und auch später in der Stillzeit. Und also mehr als das, was wir normal brauchen. Und da haben viele Frauen Angst, dann dieses Jod aufzunehmen. Und Jod ist ja für die Schilddrüse der Frau wichtig. Jod ist aber auch für die Schilddrüse des Kindes wichtig. Weil die ersten 12 Wochen ist die Schilddrüse der Frau unter einem großen Stress, weil die muss viel mehr Hormone produzieren, ja, doppelt so viel Hormone produzieren, damit sie selber, ja, von den Hormonen profitieren kann, aber auch damit das Kind, was sich gerade entwickelt oder das Baby, genügend Jod für die Gehirnentwicklung hat, ja, für die eigene Schilddrüsenfunktion hat und für die Intelligenz ist es ganz wichtig. Und da wird halt die ersten 12 Wochen komplett der Jodpool der Mutter angegriffen. Und nach den 12 Wochen kann dann das Baby selber Jod herstellen. Mhm. Und da ist es wirklich egal, Unterfunktion, Überfunktion, Hashimoto, Morbus Basel oder diese Autoimmunerkrankungen. Die schwangere Frau braucht 230 Mikrogramm Jod und die stillende später nochmal mehr, das sind 260. Und da muss man dafür sorgen, dass man das in der Ergänzung mit drin hat.
Mhm. Du sagtest ja schon im Vorbereitungsgespräch, dass in der Schwangerschaft auch eben diese nicht optimal funktionierende Schilddrüse manchmal tatsächlich auch schuld daran ist, dass es zu Fehlgeburten kommt, richtig?
Genau, vor allem zum Beispiel bei einer Überfunktion hat man festgestellt, dass viele Frauen eine Fehlgeburt haben, aber auch bei einer Unterfunktion in Kombination mit dieser Autoimmunerkrankung Hashimoto. Und da passiert oft, vor allem wenn es unentdeckt ist, das Hashimoto, ja, weil das kann über Jahre schlummern, ohne dass man das merkt, weil halt die Symptome von einem Hashimoto eigentlich so sind wie eine Unterfunktion, ja, und dann wird halt einfach nur die Unterfunktion behandelt. Und gerade bei der Autoimmunerkrankung Hashimoto ist das streng genommen kein Problem der Schilddrüse an sich, sondern des Immunsystems. Ja, das Immunsystem greift fälschlicherweise die Schilddrüse an. Das ist ein komplexer Vorgang, müssen wir nicht drauf eingehen, aber da passiert Folgendes: Das Immunsystem stuft den Fötus als Eindringling, also als fremd ein und bekämpft es. Und da passiert oft, dass die Frauen zwar schwanger werden, aber gerade im ersten Trimester, also in den ersten 12 Wochen, kommt es dann zu Fehlgeburten.
Ja, das ist also wirklich wichtig, dass man dann die Schilddrüsenwerte ganz genau kontrolliert, ne? Gerade wenn man Fehlfunktionen
schwanger werden
hat.
Möchte. Ja. Genau, denn die Schilddrüse ist an der Produktion der Sexualhormone beteiligt. Das heißt, Progesteron, Östrogen und halt auch das Testosteron haben die Frauen ja auch, aber gerade bei den Männern. Und wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, dann können wir auch nicht genügend Sexualhormone produzieren. Und das Östrogen ist ja ganz wichtig, weil es ist ja am Aufbau der Gebärmutterschleimhaut beteiligt. Das heißt, es baut ja das Nest vor, sozusagen. Und das Progesteron aus der zweiten Zyklushälfte ist ganz wichtig, damit, wenn es zu einer Befruchtung kommt, das befruchtete Ei sich auch in die Gebärmutter einnisten kann. Ja. Und bei Schilddrüsenfunktionsstörungen haben die Frauen oft einen Progesteronmangel. Mhm. Kann man übrigens auch an den Schilddrüsenwerten im Blut erkennen, wenn zum Beispiel der TSH-Spiegel noch im Normbereich ist, aber ein anderes Hormon der Schilddrüse, also das sogenannte freie T4-Hormon, schon an der Untergrenze sich befindet. Dann sollte man sich die Sexualhormone anschauen. Und wenn dann das Progesteron zu wenig ist, kann auch passieren, dass kein Eisprung stattfindet. Trotzdem bekommen die Frauen ihre Periode. Ja? Das heißt, bei Frauen mit Schilddrüsenfunktionsstörungen wie Unterfunktion oder Überfunktion kann man auch einen Zyklus haben ohne Eisprung und trotzdem die Periode bekommen.
Das ist interessant.
Ja, und viele Frauen denken, ja, das mache ich auch, die Erfahrung habe ich auch in meiner Beratung, dass die sagen, ja, ich bekomme regelmäßig meine Periode und wenn wir dann aber mal die Hormone checken lassen, zum Beispiel über Speicheluntersuchungen, dann sieht man ganz klar schwarz auf weiß Progesteronmangel. Und wenn man das dann behebt, dann werden sie schwanger. Und es ist so schön, wenn die Frauen zu mir kommen, die seit Monaten oder Jahren versuchen. Ich meine, ich habe selber 9 Jahre lang einen Kinderwunsch hinter mir.
Oh, wow. Ja.
Bis es dann endlich geklappt hat, da waren viele verschiedene Faktoren, haben da eine Rolle gespielt. Aber gerade die Frauen, die zu mir kommen, ich habe aktuell, gerade gestern hat mir eine Patientin geschrieben, Frau Pule, ich bin so aufgeregt, es hat endlich geklappt. Eine Dame, jung, 32, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenautoimmunerkrankung und seit 1,5 Jahren unerfüllter Kinderwunsch. Und da habe ich gesehen, TSH war noch zu hoch. Ja, das heißt, sie musste einfach nur ihre Hormone ein bisschen erhöhen, Ernährung optimieren, weil die Ernährung war wirklich nicht gut. die Sexualhormone optimieren in Kooperation auch mit dem Frauenarzt und bumm, hat es dann geklappt.
Toll, bumm, sehr schön. Ich möchte gerne nochmal auf die Ernährung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft eingehen. Was kann ich über meine Ernährung aufnehmen und welche Nahrungsmittel, welche Mikronährstoffe sollte ich zum Beispiel laut DGE tatsächlich nochmal zuführen?
Also bei Thema Schwangerschaft ist so, es gibt Nährstoffe, die Fruchtbarkeit erhöhen. Ja, also sprich so Eisprung und Progesteronerhöhung und so weiter. Und dann hat er noch Nährstoffe, die wir brauchen, wenn wir schon schwanger sind. Okay, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Dass der gemeinsame Nenner ist allerdings, dass die sich sehr ergänzen. Die Nährstoffe, die wir für die Schilddrüsenfunktion brauchen, sind genau auch die Nährstoffe, die wir für eine gute Fruchtbarkeit brauchen. Ja, und dann, wenn wir schwanger sind, brauchen wir diese Nährstoffe einfach in höheren Mengen, ganz einfach ausgedrückt. Ja, das heißt, hier geht es, das Jod haben wir ja schon mal besprochen, hier geht es halt eben auch nochmal um einen Mineralstoff namens Selen. Selen ist für die Schilddrüse ganz wichtig, weil es an der Umwandlung der Schilddrüsenhormonen beteiligt ist. Und Selen ist auch wichtig, weil es hilft, dass wir Frauen mehr Progesteron bilden. Ja, das ist zum Beispiel für das Selen ganz wichtig. Das heißt, es verbessert die Fruchtbarkeit und es verbessert die Schilddrüsenfunktion. Und das ist ja E1. Ja? Ohne eine gute Schilddrüse haben wir eine schlechte Fruchtbarkeit.
Und wie komme ich daran an das Selen?
Genau, also Selen findet man überwiegend, das kennen die meisten, in Paranüsse. Allerdings kann man nicht sagen, dass man mit Paranüssen komplett den Selenbedarf decken kann. Aber auch im Spargel ist zum Beispiel Selen drin. In Hafer und in Hirse ist Selen drin. In Sesam ist Selen drin. In Hülsenfrüchten ist Selen drin. Also wirklich ein großer, also alles, was im Bereich von Vollkorngetreide und Gemüse zum Beispiel reingeht, da kommen wir gut an das Selen ran, ja, neben dem Jod. Dann ist auch nochmal wichtig Eisen, das kennen auch die meisten Frauen. Und beim Eisen ist halt auch so, dass die Symptome eines Eisenmangels sehr ähnlich sind wie die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion. Und Eisen ist halt ganz wichtig, denn ohne Eisen können wir so viel Jod und Selen aufnehmen, wie wir wollen. Die Schilddrüse kann nicht arbeiten, weil die Schilddrüse hat sogenannte Enzyme, die wichtig sind, um überhaupt die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und ohne Eisen können diese Enzyme sich nicht bilden. Na, deshalb brauchen wir auf jeden Fall auch Eisen für eine gute Schilddrüsenfunktion und dann halt eben auch für eine gute Sauerstoffversorgung, auch für einen guten Mutterkuchen, ne, braucht man Eisen. Und Eisen ist auch das Mineralstoff, was von Anfang an, wenn man Schwangerschaft ist, der Bedarf erhöht ist. Mhm. Ja? Mhm. Und Eisen kennen die meisten. Es gibt es natürlich in tierischen Lebensmitteln, im roten Fleisch zum Beispiel, aber halt eben auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln. Also alles, was grün ist, grünes Blattgemüse, ne? Grünkohl zum Beispiel, ist auch viel Eisen drin. Aber auch Hafer und Hirse und Kleie haben Eisen enthalten. Auch Paprika und rote Beete, ja, und gewisse Kräuter, wie zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, die haben auch gut Eisen drin.
Ja, ich finde das so gut, dass du auch diese pflanzlichen Quellen aufzählst, ne? Weil ganz häufig wird einem dann ein bisschen dazu geraten, sich doch eher tierisch zu ernähren und das ist ja nicht nötig, auch nicht in der Schwangerschaft.
Nein, ist auch nicht nötig. Bei Eisen ist halt so, dass die Aufnahme des Eisens aus tierischen Lebensmitteln in unserem Körper einfacher geht. Aber bei den pflanzlichen brauchen wir einfach viel Vitamin C dazu und dann ist die Aufnahme genauso gut. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Vollkornbrot isst, sollte der halt ein bisschen Rohkost wie Paprika dazu essen oder eine rote Beete in dem Salat mit dazugeben. Oder wenn man Vollkornnudeln isst, halt da auch Vitamin C-reiches Gemüse mit dazu. Ne? Bei so einem Porridge oder Müsli kennt ja die meisten, dass die Obst mit dazugeben. Dann ist die Eisenaufnahme auch besser und auch da erfahrungsgemäß aus der Praxis kann ich sagen, dass viel mehr Mischköstler einen Eisenmangel haben als Veganer oder Vegetarier.
Mhm.
Ja.
Interessant.
Und wenn man dann bei dem ganzen Grünzeugs bleibt, kommen wir zum nächsten Nährstoff, was zum Beispiel für die Fruchtbarkeit ganz wichtig ist und auch für den Erhalt der Schwangerschaft und auch für einen guten Eisprung und so weiter, ist die Folsäure. Mhm. Das ist ja das, was die meisten kennen. Und tatsächlich war auch Folsäure eine der ersten Ergänzungen, die Ärzte, Fachärzte dann auch empfohlen haben, weil die gemerkt haben, dass dann dort das sogenannte Neuralrohreffekt entstehen kann. Das ist so ein offener Rücken.
Ja, deshalb war
beim Embryo, genau, ne? Folsäure, die erste Ergänzung, die empfohlen wurde. Und wir brauchen das natürliche Folat und das ist halt in grünem Gemüse enthalten, das ist aber auch in Haferflocken enthalten. Das Folat ist auch in Weizenkleie zum Beispiel enthalten, in Linsen und in Quinoa, also wirklich in ganz, ganz vielen pflanzlichen Lebensmitteln. In ein paar Beerensorten auch. Und wenn wir da wirklich gut, genügend ausgewogen Gemüse, Obst essen und das gut mit Vollkorn und Hülsenfrüchten verbinden, dann kann man sehr gut Folat aufnehmen. Aber der Bedarf in der Schwangerschaft ist doppelt so hoch. Das heißt, da kommen wir um eine Ergänzung gar nicht drum herum.
Deswegen bekommt man das eigentlich dann auch immer gleich, wenn man so ein Kombipräparat erhält, ne, was einem ja immer eigentlich auch verschrieben wird am Anfang der Schwangerschaft, da ist das ja auch immer gleich mit drin, ne?
Ist mit drin. Hier muss man auch wirklich nochmal drauf achten, dass das nicht nur die synthetische Folsäure ist, sondern dass da auch drin steht, dass die Folsäure Folat ist, weil Folat ist das Natürliche. Ja? Und das steht halt bei den Ergänzungen in Klammer oft mit dabei. Das heißt, da muss man schon noch mal ein bisschen besser auf die Ergänzung achten. Mhm. Das zum Beispiel mit der Folsäure. Dann ist, weil man jetzt zum Beispiel auf die Schilddrüse geht und nochmal das Thema Fruchtbarkeit, ist das Vitamin A ganz wichtig, weil Vitamin A brauchen wir auch für das Immunsystem, für die gesunden Schleimhäute und auch für die Fruchtbarkeit und für einen gesunden Mutterkuchen. Aber das ist ja auch Schleimhaut. Und wir nehmen Vitamin A oft als die Vorstufe Beta-Carotin auf, über alles, was so gelb und oranges Obst und Gemüse zum Beispiel ist. Und Vitamin A ist zum Beispiel im Verlauf der Schwangerschaft der Bedarf erhöht. Ja, direkt von Anfang an ist immer Eisen, Folsäure und Jod. Und im Verlauf der Schwangerschaft ist das Vitamin A erhöht. Und hier ist auch wichtig, wenn jemand zu Ergänzungen für die Schwangerschaft greift, neben den Lebensmitteln, weil die Lebensmittel müssen wir sowieso essen. Ja, aber halt in der Schwangerschaft selbst ist es wichtig, dass der Bedarf höher ist und Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden, sollten auch den Bedarf erhöhen, dass dort auch das Beta-Carotin in der Ergänzung drin ist und nicht nur das Vitamin A, weil Vitamin A ist fettlösliches Vitamin, da können wir uns überdosieren und Kopfschmerzen, Übelkeit und sowas bekommen. Wenn Beta-Carotin drin ist, und das ist in den meisten guten Ergänzungspräparaten auf natürlicher Basis drin.
Also ganz viele Karotten essen, ja?
Ja, aber nicht roh, weil dann haben wir nichts von dem Vitamin A. Das ist nämlich ein fettlösliches Vitamin. Da müssen wir dann schon Öl dazugeben. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Karottensalat...
Nicht roh, aber ich kann es doch, wenn ich jetzt so einen Salat mache, dann kann ich die roh essen, aber ich muss Öl dazugeben, ja?
Genau, darauf wollte ich hinaus, genau. Weil wenn wir zum Beispiel so einen Karottensalat machen und dann noch ein kaltgepresstes, zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl dazu essen, weil da haben wir nochmal das Vitamin E, was auch wichtig ist für die Fruchtbarkeit, dann haben wir eine optimale Zusammensetzung, können das Beta-Carotin gut aufnehmen aus den Karotten und auch mit den Karotten können wir auch was Gutes für unseren Östrogenhaushalt machen.
Ich bekomme gerade so einen Appetit auf so einen leckeren Salat. Ja, was gibt's noch Schönes? Omega-3 hattest du vorhin mal angesprochen.
Genau, eine Omega-3. Das ist eine sogenannte mehrfach ungesättigte Fettsäure, die wir einmal aus pflanzlichen Ölen aufnehmen, wie zum Beispiel Leinöl, oder auch Leinsamen, ne, Hanföl, Hanfsamen oder auch Walnüsse und Walnussöl. Aber hier nochmal ganz wichtig, wir brauchen auch entweder den Fisch oder eine sogenannte Mikroalge, um die lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren, abgekürzt nennen die sich EPA und DHA, aufnehmen zu können. Und gerade dieses DHA ist ganz wichtig in der Schwangerschaft, deshalb ist es auch immer in den Ergänzungen für die Frauen dabei, für die Gehirnentwicklung des Kindes. Ja? Zusammen mit Jod macht es das Kind intelligent und sorgt auch dafür, dass, das Immunsystem gesteigert wird. Und Frauen zum Beispiel, die sowieso Schilddrüsenprobleme oder auch Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen haben, brauchen diese Omega-3, weil es halt Entzündungen im Körper hemmt.
Mhm.
Ja. Und als letztes kommt hier zum Beispiel noch, es gibt noch wirklich einige, aber das um das nochmal abzuschließen, ist dann noch Zink.
Mhm. Ja.
Ganz, ganz wichtig für Frau und für Mann. Und Zink ist auch nochmal beteiligt, weil es ein Bestandteil der Schilddrüsenenzyme ist. Das heißt, wir brauchen es für den Jodstoffwechsel. Deshalb ist Zink für die Schilddrüse wichtig. Es gibt auch Studien, die belegen, dass ein guter Zinkstatus auch diese Schilddrüsenantikörper reduzieren kann, also bei Frauen, die diese Autoimmunerkrankungen haben. Und was die Sexualhormone anbetrifft, ist so, dass Zink den Eisprung fördert und auch die Progesteronproduktion und die Testosteronproduktion. Und das heißt, ganz einfach, je besser die Schilddrüse funktioniert, desto mehr Sexualhormone haben wir. Und das ist wichtig für die Fruchtbarkeit, für die Schwangerschaft und für den Erhalt der Schwangerschaft. Und je besser die Sexualhormone arbeiten und funktionieren, desto besser arbeitet wieder die Schilddrüse. Das heißt, die sind Hand in Hand.
Das ist super spannend. Und Zink hattest du vorhin gerade noch genannt. Wo kommt das drin vor?
Ja, also tierisch zum Beispiel in Rindfleisch oder in Austern. Und hier ist wirklich wichtig, tierische Lebensmittel, aber natürlich auch pflanzliche, immer bio und immer aus artgerechter Tierhaltung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ansonsten Haferflocken, Hirse, Kürbiskerne, Hülsenfrüchte.
Mhm. Ja.
Deshalb ist wirklich wichtig, wenn man schwanger werden möchte und auch schwanger ist, dass die Ernährung reichlich Gemüse hat und zwar vielseitig, bunt. Ich sage zu meinen Patientinnen immer, eat a rainbow every day, also Regenbogenfarben essen.
Ja, das ist total schön, ein Regenbogen essen.
Genau, Regenbogen essen, ja. Gut und wirklich Beerenfrüchte, Zitrusfrüchte, dann Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, ja. Gute Nüsse, kaltgepresste Öle, weil dann nehmen wir diese ganzen Nährstoffe auf. Und wenn manche dann sich anschaut, was ist dann auf dem Teller drauf, dann ist es so einseitig, gerade bei Frauen, die dann noch aufgrund zum Beispiel von der Wunschfigur noch x Diäten hinter sich hat oder die Kohlenhydrate stark reduziert hat oder das Fett reduziert hat oder nicht genügend Eiweiß aufnimmt, die haben immer ein Problem mit der Schilddrüse. Deshalb haben auch viel mehr Frauen Schilddrüsenprobleme als Männer.
Ja, und es geht ja auch eben darum, das klingt ja jetzt alles schon wahnsinnig lecker, aber wie schafft man das auch, ne? Also sich so zu ernähren und dass vor allem auch, dass alles frisch ist, dass es nicht processed food ist, dass es wirklich auch so frisch wie möglich alles ist, ne?
Ja, da muss man einfach Schritt für Schritt in eine Optimierung gehen und nicht alles irgendwie auf einmal versuchen umzustellen, weil am Ende des Tages ist unser Ernährungsverhalten Gewohnheiten. Das heißt, wir müssen einfach anfangen, unsere Gewohnheiten zu verändern und um Gewohnheiten verändern zu können, müssen wir unsere Denkweise verändern. Das heißt, zu verstehen, dass wir, alle unsere Zellen, aus dem bestehen, was wir essen.
Ja.
Und wenn
ja.
ich dann einen Twix-Riegel esse, dann wird halt meine Zelle zu einer Twix-Riegel.
Oder einen anderen Schokoriegel, genau. Ich will nicht, dass meine Zelle ein Schokoriegel wird, auf keinen Fall. Sag mal ganz kurz, wie oft werden jetzt eigentlich die Schilddrüsenwerte in der Schwangerschaft kontrolliert? Und ja, und wie, weshalb sollte das so permanent beobachtet werden?
Dadurch, dass im Mutterpass ja, Schilddrüsenwerte nicht dabei sind, wird das halt einfach routinemäßig nicht gemacht. Ja, wenn jemand schwanger ist, dann ja, dann wird direkt in den ersten 8 Wochen die Schilddrüse untersucht. Aber dann nicht mehr, in der Regel. Es gibt viele gute ganzheitliche Ärzte, die nicht nur die Schilddrüsenwerte, sondern auch die Progesteronwerte über den kompletten Schwangerschaftsverlauf kontrollieren. Aber wenn jemand Schilddrüsenprobleme hat, und es haben ja viele, viele Frauen nehmen ja schon noch Schilddrüsenhormone, idealerweise in jedem Trimester. in jedem Trimester und dann auch die Schilddrüsenhormondosis anpassen, damit man nicht in eine Über- oder in eine Unterfunktion noch reinrutscht.
Okay, aber nur wenn man die Probleme hat. Ansonsten muss es nicht so häufig kontrolliert werden.
Ansonsten am besten nach der Entbindung. Mhm. Bei den Babys wird es sowieso gemacht in den ersten paar Tagen aufgrund von diesem Neugeborenen-Screening. Ich glaube, die ersten 3-4 Tage wird auf jeden Fall die Schilddrüse des Babys untersucht mit den Hormonen. Aber Frauen sollten, vor allem wenn sie zum Beispiel auch im Wochenbett merken, dass die sehr stark depressiv sind oder sehr viel schwitzen oder enorm Haarausfall haben oder ganz starke Stimmungsschwankungen haben, ihre Gelenke stark schmerzen, die sollten auf jeden Fall auch da die Schilddrüse nochmal checken.
Das ist nämlich interessant, ne? Also dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den Schilddrüsenhormonen und auch der mentalen Gesundheit oder dem mentalen Wohlbefinden. Wie kommt das?
Genau, die Schilddrüse, habe ich ja anfänglich gesagt, ist ja am gesamten Stoffwechsel beteiligt. Das ist wirklich die Hormonzentrale unseres Körpers und dementsprechend halt auch an der Produktion von Glückshormonen, also alles, was über die Stimmung und sowas auch geht. Und hier spielt auch nochmal das Progesteron eine Rolle. Denn während der Schwangerschaft ist der Progesteronspiegel sehr, sehr, sehr hoch. Um die 800 Milligramm. Muss man sich gar nicht so merken. Und sobald das Kind auf die Welt kommt, fällt es auf null. Null. Und Progesteron ist wichtig für unsere gute Stimmung, wichtig für eine gute Schilddrüsenfunktion, wichtig für einen guten Schlaf und so weiter. Und damit wir auch keine Ängste und depressive Stimmung haben. Das heißt, wenn dann die Schilddrüse sowieso nicht gut funktioniert hat und nach der Geburt noch der Progesteronspiegel so abfällt, tendiert man halt eher zu diesen Wochenbettdepressionen. Natürlich muss man auch immer gucken, ob wirklich richtige Depressionen aufgrund von Familienanamnese und so auch noch, ne, dahinter kommen. Aber sehr oft spielt da einfach die Schilddrüse mit den Hormonen, mit den Sexualhormonen eine große Rolle. Und dann fallen Frauen da ganz stark rein, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und bei mir war das sogar 6 Monate nach der Geburt, wo meine Symptome ganz, ganz stark wurden.
Obwohl du das ja auch tatsächlich weißt, ne, mit der Schilddrüsenfunktion, ne?
Genau, das war mir nur halt einfach, ne, schwanger, Kind war da, Stress, bla, kurze Nächte, war mir das einfach nicht mehr so bewusst, ja, aber klar habe ich mich auch noch hinterfragt, was denn mit mir los ist und dann, und viele kennen ja diese Stilldemenz, ja, ich habe mich nicht gut konzentrieren können, aber irgendwann mal war das wie so ein Aha-Effekt und dann wusste ich, okay, die Schilddrüse nochmal kontrollieren lassen und bei mir war dann tatsächlich auch eine Anpassung der Dosis wichtig und so weiter.
Aha, okay. Hast du denn noch ein paar abschließende Tipps?
Also gerade wenn man schon länger versucht, schwanger zu werden, da rate ich beiden Partnern, neben dieser Optimierung der Schilddrüsenwerte jetzt, ne, das ist ja wirklich was man einfach mal über eine Blutuntersuchung schnell abchecken kann, in so eine Art Selbstfürsorge reinzugehen. Denn spätestens, wenn man schwanger ist und ein Baby da zu Hause hat, dann muss man ja Fürsorge betreiben. Also sprich, ein bisschen mehr Mama oder Papa für sich selbst sein und da auch dafür sorgen, dass es einem gut geht, dass man über die Ernährung einfach für mehr Wohlbefinden, ne, sorgt und für mehr Nährstoffaufnahme, um diesen Prozess zu optimieren. Also die Ernährung, und ich bin Ernährungsberaterin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, wenn ich nicht sagen würde, die Ernährung ist das super wichtig, dann würde was nicht stimmen. Aber trotzdem kann man, und diesen Weg gehen auch viele, sich unterstützend andere Therapeuten noch mit ins Boot bringen. Wie zum Beispiel einen guten Heilpraktiker, der vielleicht sich auch mal die Hormone über den Speichel anschaut. Oder natürlich halt auch einen Ernährungstherapeuten wie mich, der dann da hilft zu gucken, wo Optimierung besteht. Ja, der auch zum Beispiel Blutwerte gut interpretieren kann. Und wenn es sein muss, und diesen Weg sind mein Partner und ich auch gegangen, ja, jemanden an die Hand, der einem im mentalen Bereich so ein bisschen unterstützt und coacht, um zu schauen, ob nicht eventuell irgendwelche Ängste da sind, ja, die hindern, dass man schwanger wird oder aus welchen Beweggründen man überhaupt schwanger werden möchte. Und diesen ganzheitlichen Weg, den bin ich selbst auch gegangen. Ernährung optimiert, ergänzt, dann über meine Hormone schauen lassen und auch wirklich mit mit einer Mentorin gearbeitet und meine Ängste aufgearbeitet. Und wenn man immer nur gesagt bekommt, gib dir nicht so viel Stress, das ist schwierig.
Ja? Das stresst noch mehr, ne?
Das stresst wirklich noch mehr, wenn man in jeden Monat gucken muss, oh, wann habe ich meinen Eisprung und hier und da und jenes. Aber wenn man das wirklich als ein Prozess betrachtet, als einen gemeinsamen Prozess, wo nicht nur die Frau guckt, was sie zu tun hat, sondern auch der Mann, dann kann man diesen Weg gemeinsam gehen und Hürden überwinden und dann auch den Wunsch erreichen, wenn es wirklich ein Wunsch aus dem Herzen ist und nicht ein Wunsch aus dem Kopf.
Sehr schön gesagt. Und wenn es jetzt nicht nur um das Schwangerwerden geht, um die Fruchtbarkeit, sondern auch für die Schwangeren, was hast du da noch für einen Tipp?
Ja, dass auch da ganz wichtig ist, man ist nicht für zwei, sondern man denkt für zwei. Das heißt, was viele Frauen als Fehler machen und auch super schnell zunehmen, ist, dass sie viel zu viel essen, viel zu kalorienreich essen und die denken, wir müssen jetzt zwei versorgen. Aber der Kalorienmehrbedarf in der Schwangerschaft, gerade am Anfang, ist gerade mal 200 bis 250 Kalorien. Das heißt, ein belegtes Vollkornbrot oder eine Müslischale mehr am Tag ist der Bedarf schon gedeckt. Ja? Also wirklich nicht denken, ich muss jetzt mehr Kalorien essen. Nein, wir müssen mehr Nährstoffe aufnehmen. Also einfach eine Portion Gemüse mehr als sonst, eine Portion Obst mehr als sonst, eine öfter zu Hülsenfrüchten zum Beispiel zu greifen. Ja, das ist in der Schwangerschaft ganz wichtig und auch Bewegung. Ja. Bewegung, rausgehen, spazieren gehen. Ich habe über die ganze Schwangerschaft Yoga gemacht, Pilates gemacht, angepasst natürlich an jeden Trimester.
Dafür gibt es ja unsere Kilea-App.
Genau. Und auch natürlich danach, die ganze Rückmeldung habe ich ja auch alles mit euch gemacht. Und ja. Ich kann wirklich bestätigen, dass die Motorik der Kinder von Frauen, die in der Schwangerschaft sich bewegen, Sport machen, natürlich jetzt nicht Mannschaftssport, gefährliche Sachen, ne, sondern Yoga, Pilates, spazieren gehen und so weiter, dass die Motorik der Kinder besser ist. Und das kann ich bei meinem eigenen Kind zu 100% bestätigen.
Oh ja, du hast uns auch schon mal so ein schönes Video gezeigt und geschickt, wo du mit deinem Sohn zusammen Yoga machst auf der Matte, als er noch ganz klein war. Das war so süß.
Genau, das war während der Rückbildung.
Genau. Ja. Super schön. Ich habe jetzt wahnsinnigen Appetit, möchte gerne so einen Regenbogen essen und so einen super Salat. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich gerne noch unbedingt, dass du uns verrätst, wo wir dich finden können.
Ja, man findet mich zum Beispiel gerade zu diesen ganzen Schilddrüsen-Thematiken auf Instagram unter dem Namen Mona Pulev Schilddrüsencoach. Dann findet man mich natürlich auch im World Wide Web, also im Internet, über meine Webseite, die heißt ernährungsberatung-pulev.de. Und auch auf Facebook bin ich zu finden unter Ernährungsberatung Pulev. Und bald auch mit Podcast und Online-Kurs und alles drum und dran. Aber gerade ist wirklich Schilddrüse ganz, ganz stark auf Instagram.
Super, wunderbar. Und du hast natürlich auch eine eigene Praxis, wo man zu dir kommen kann, ne?
Ich habe eine eigene Praxis, ich bin Krankenkassen zugelassen. Das heißt, jeder, der zu mir kommt, hat die Möglichkeit, von der Krankenkasse einen Zuschuss zu bekommen für die Therapie. Und ich bin zwar ansässig in Frankfurt, aber ich mache meine Beratung ausschließlich online. Das heißt, deutschlandweit, Österreich, Schweiz, überall Leute, wo Deutsch oder Englisch sprechen, die berate ich.
Oder Farsi.
Oder Farsi, genau. Persische Sprache, genau.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe ganz viel gelernt und alles Gute dir.
Dankeschön. Es hat mir auch wirklich eine sehr große Freude bereitet.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.